So, guten Morgen. Wir haben in der letzten Stunde vor den Osterferien begonnen, uns mit diesem Konzept einer Veränderung der Denkart in der Philosophie, mit diesem Konzept eines Experiments der Vernunft zu beschäftigen, wie Kant das eben in der Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft beschreibt. Ich erinnere also jetzt dann kurz an ein paar Sachen, die wir da angesprochen haben. Ich möchte aber dazwischen schalten noch zwei sozusagen generellere Bemerkungen ganz verschiedener Art. Also was die Prüfungsfragen zu den Texten, also die Prüfungsfragen, die Sie bekommen bei dieser schriftlichen Prüfung, sind einerseits Fragen, die aus der Vorlesung, also zu Sachen, die wir hier in der Vorlesung besprochen haben. Und dann habe ich Ihnen ja in der ersten Stunde ausführlich erklärt, gibt es ja eben, weil das eine Vorlesung mit L ist, auch noch Fragen, die auf diese Texte sich beziehen, die wir da zusätzlich angegeben haben. Da werden sich diese Fragen aber auch hauptsächlich auf Sachen beziehen, die wir hier ansprechen. Ja, ich mache es ja, ich habe Ihnen ja voriges Mal schon gesagt, und das hat was mit der zweiten Sache zu tun, die ich Ihnen sagen möchte, nämlich mit Kant. Das, was ich Ihnen da letztes Mal erzählt habe und heute erzählen werde und zum Teil auch noch nächstes Mal ein bisschen über Kant erzählen werde, das dürfen Sie bitte nicht nehmen als irgendwie eine Einführung oder auch nur eine Skizze von Grundgedanken von Kant. Ja, das ist das überhaupt nicht, weil das hier ist keine Vorlesung über Kant und es ist auch keine Vorlesung zur Geschichte der Philosophie. Wir sprechen hier über gewisse hochcharakteristische und relativ extreme Gedanken, die er hat, deswegen, weil sie charakteristisch sind für den großen Unterschied, den es gibt in der Auffassung von theoretischer Philosophie, in der klassischen neuzeitlichen Philosophie, gegenüber der Auffassung, die wir bei Aristoteles gefunden haben. Und daher habe ich Ihnen auch solche Sachen gesagt, und das wiederhole ich auch noch einmal, die man in einer Kant-Verlesung natürlich überhaupt nicht machen könnte, dass ich will Ihnen nicht erklären, was a priori heißt. Ja? Oder ich will mich nicht darauf einlassen, Ihnen zu erklären, was irgendein bestimmter Begriff, der da vorkommt, jetzt sozusagen bekannt wirklich heißt und ob das einfach ist oder kompliziert. Und ich erkläre, was ich hier sage, ist auch nicht das Wichtigste, was man über Kant sagen müsste, wenn man über Kant was sagt. Ja? Sondern, was ich Ihnen hier sage und erkläre, das sind Dinge, die sich bei ihm in einer Form finden, wie sie so deutlich woanders nicht zu finden ist und die diesen Unterschied in der Einstellung zu der Sache der theoretischen Philosophie in dieser Periode gegenüber der klassischen Antike, insbesondere gegenüber Aristoteles, hervortreten lassen. Ja? Also, dass da kein Missverständnis aufkommt. Und es wird von Ihnen auch nicht verlangt, wenn Sie dann eine Prüfung machen, dass Sie erklären können, was a priori heißt oder was dies oder das da heißt. Sie sollen diese Texte lesen und es ist hundertprozentig sicher, wenn Sie diese Texte lesen, die wir Ihnen da gegeben haben, dass Sie dauernd über irgendwas stolpern werden, was Sie nicht verstehen. Lassen Sie sich davon nicht ins Boxhorn jagen. Wenn Sie die Vorlesung, springen Sie über das drüber, was Sie nicht verstehen. Ich versuche Ihnen zu erklären hier, worauf es ankommt und versuchen Sie zu dem, worauf es da ankommt, ein bisschen mehr zu sehen, wie sagt er das selber und so. Und wenn Ihnen irgendwas nicht klar ist, wenn Sie nicht verstehen, wenn Sie ein Problem darin finden, was das Wort transzendental bedeutet, und Sie wissen das noch nicht, dann hoffen Sie darauf, dass Sie im Laufe Ihres Studiums einmal in irgendeine Veranstaltung gehen werden, wo Ihnen das erklärt wird. Aber hier ist es nicht notwendig, dass Sie den technischen Gebrauch dieser Begriffe bekannt. Das wäre ja auch eine völlig absurde Sache. Das kann man nicht in eineinhalb oder zwei Stunden erklären, diese Dinge. Sondern auch bei der Prüfung wird um das gehen, was ich Ihnen hier als den Spirit dieser Überlegungen nahebringen will. Also wir haben uns, also kurz zur Erinnerung, wir haben begonnen mit der Stelle, wo er da von dieser kopernikanischen Wende spricht. Und diese Stelle, haben wir gesagt, können wir noch total in Einklang bringen mit dem, was wir da bei Descartes als die charakteristische Verlagerung gesehen haben, nämlich dass Descartes sich als Auffassung, eine Wissenschaftsauffassung wünscht, wo eben zuerst das Erkenntnisvermögen als solches, unsere Kompetenz, die Ressourcen, die wir, wenn wir eine Wissenschaft entwickeln wollen, zur Verfügung haben, wo das zuerst analysiert und bewertet wird, bevor man irgendwelche Spekulationen über irgendwelche Dinge anstellt, von denen man ja eben nicht genau weiß, was mit denen eigentlich los ist. Und ganz in diesem Geist kann man auch die kleine Stelle da mit der kopernikanischen Wende verstehen. Bei Kant stellen wir die Anschauung, die wir von den Sachen haben, voran, nicht? Und sehen wir mal, wenn wir da feststellen können, die wird auf jeden Fall immer so und so sein, was, wenn das vorausgesetzt wird, wir dann über die Dinge eigentlich erkennen können. Und versuchen wir nicht, sozusagen von etwas auszugehen, wo wir ja sozusagen schon von vornherein wissen, dass es das ist, was wir nicht kennen. Aber, und da ist ein gewisser Unterschied, oder da macht er etwas deutlich, da setzt er einen Akzent, den ich zumindest bei Descartes nicht so gesetzt habe. Zu einer Erkenntnis können diese Anschauungen, die wir von den Dingen haben, erinnern Sie sich an das Beispiel, wie wir den Sternenhimmel sehen und so, zu einer Erkenntnis tragen sie erst bei, wenn sie dann doch wieder auf irgendwelche Gegenstände bezogen werden. Also Erkenntnis ist bei Kant nicht ein Zustand, in dem wir sind, sondern Erkenntnis ist eine Relation zwischen einem Zustand, in dem wir sind, also einer Anschauung, die wir haben, zum Beispiel, und einem Gegenstand, der davon verschieden ist. Da erinnern Sie sich vielleicht an das Beispiel mit dem grimmigen Polizisten, nicht? Wo der eine sagt, das ist aber grimmig, und für den anderen jetzt die Frage ist, ist das nur dem sein augenblicklicher subjektiver Zustand, dass er irgendein Gefühl des Grimmigen hat, oder ist das etwas, was auch jemand anderer nachvollziehen kann, was auf ein Objekt bezogen ist, das grimmig ist? Ne? Und wenn er dann sagt, ja, der schaut er den an, sagt er, ja, tatsächlich nicht, dann ist es eine Erkenntnis, eine mögliche Erkenntnis. Es kann ja auch falsch sein. Ne? Aber das Erste ist einmal, dass man überhaupt die Bedingungen schafft zu beurteilen, ist es falsch oder nicht. Der andere findet den vielleicht überhaupt nicht grimmig. Ne? Der schaut nicht grimmig rein, sondern traurig, weil ihm gerade sein Gummiknüppel heruntergefallen ist und ohne den fühlt er sich nicht so richtig wohl oder sowas. Ne? Und diesen Bezug der Anschauungen, die wir haben, jetzt, nachdem sie von den Gegenständen getrennt worden waren, wieder herzustellen auf die Gegenstände, das konnten wir also herauslesen aus der Stelle bekannt, das leisten Begriffe. Das ist die besondere Aufgabe und Rolle von Begriffen. Also diese Unterscheidung in dem, was unsere eigenen Erkenntnisressourcen sind, diese fundamentale Unterscheidung zwischen den Anschauungen, die wir haben, und den Begriffen, die wir benutzen, um die Anschauungen wieder auf irgendwelche Gegenstände zu beziehen, das ist die wirkliche Grundunterscheidung, um die man verstehen muss, oder dass er diese Unterscheidung macht, muss man verstehen, wenn man kapieren will, was er mit diesem Experiment der Vernunft meint. Bevor wir seinen Aufbau, dieses Experiment der Vernunft beschreiben und verstehen können, habe ich gesagt, ist es gut, sich zu erinnern, dass das Wort Experiment da natürlich nicht vom Himmel fällt oder aus dem Nichts heraus auftaucht, sondern dass man da an diese Stelle ein bisschen davor über den Galilei zurückschauen muss, das natürlich damit was zu tun hat, weil es sich nämlich, wie Kant selber in einer Anmerkung sagt, dabei um eine Methode oder um ein Verfahren handelt, die oder das den Physikern, den Naturforschern nachgeahmt wird. Und tatsächlich in der Beschreibung dieser, die er da gibt, von der Heldentat sozusagen des Galilei und der anderen modernen Naturforscher, da geht es eben auch genau um so eine Wende. den Gegenständen, da geht, worum geht es da? Den Gegenständen, über die man etwas herausfinden will, die Sprache vorzuschreiben, in der man eine Antwort von ihnen akzeptieren wird. Und das ist eben dieser berühmte Spruch von Galilei, dass das die Sprache der Geometrie ist. Nur was sie in der Sprache der Geometrie zu uns sagen, werden wir als eine Antwort auf unsere Fragen akzeptieren. Und wie können sie denn in der Sprache der Geometrie etwas zu uns sagen? Das können sie natürlich nur, wenn wir die Fragen auch so stellen, dass sie darauf reagieren können. Das heißt, in Wirklichkeit, der zentrale Begriff in diesem Zusammenhang ist der Begriff der Eichung eines Instruments. Ne? Also die sozusagen Naturgegenstände zu Instrumenten zu eichen. Und dass man sagen kann, das ist die Einheit. Und wenn sich das also fünfmal so weit bewegt auf dem Ding, dann kann man sagen, fünfmal nein, das ist fünfmal so viel. Dann hat, das ist der Ansatz dafür, für das, was man sozusagen die Anwendung der mathematischen Methode in der Physik nennen kann. Aber unser Ding, unser Pfad war der, dass wir festgestellt haben, diese Stelle mit dem Galilei selbst, die muss man noch einmal in einem größeren Rahmen sehen, der eigentlich aufgezogen wird vom Anfang des ganzen Textes her, vom Anfang dieser Vorrede her, nämlich das steht selber wieder im Rahmen dieses Mehrfachvergleiches zwischen verschiedenen Kandidaten, die beanspruchen könnten, eine wirkliche Wissenschaft zu sein, nach den Vorstellungen von Kant. Nicht? Das haben wir alles letztes Mal noch besprochen. Das ist dieser stufenweise Vergleich verschiedener Kandidaten für Wissenschaft. Und das, weil er eben bestimmte Vorstellungen davon hat, was eine Wissenschaft eigentlich ausmacht, also das sind eben vor allem die Kriterien der Verlässlichkeit, der Vorhersehbarkeit und der Sicherheit. Deswegen geht diese Stufenleiter sozusagen von der Logik über die Mathematik zur Physik und dann eben vielleicht noch zur Metaphysik. Zumindest auf den ersten drei Stufen, Logik, Mathematik, Physik, ist das eine Stufenleiter sozusagen steigender Unsicherheit im Erkenntnisanspruch. In der Logik hat es der Verstand nur mit sich selbst zu tun. In der Logik denken wir nur darüber nach, wie unser Denken funktioniert. Und das ist etwas, was wir immer bei uns haben. Ja? Wo, wenn wir aufmerksam genug sind, wo es genügt, aufmerksam genug zu sein, keine Fehler zu machen, sich nicht ablenken zu lassen, dann kann man eigentlich nichts Falsches sagen. Der Verstand hat es nur mit sich selbst zu tun und insofern ist das hier das Sicherste und natürlich aber auch zugleich das Trivialste. Nicht? In einer gewissen Hinsicht ist die Logik eine vorbildliche Wissenschaft, aber man lernt durch sie nichts, was nicht sowieso jeder wissen konnte. Sie ist in jedem ihrer Schritte von Notwendigkeit geleitet, aber man lernt nichts Neues dabei. Also das Risiko ist minimal, dafür ist der mögliche Informationsgewinn auch minimal. In der Mathematik geht es um eine Spur sozusagen interessanter und riskanter, weil wir es in der Geometrie mit besonderen Gegenständen zu tun haben, nicht mit Gegenständen ganz im Allgemeinen, aber diese Gegenstände, mit denen man es in der Mathematik oder Geometrie zu tun hat, sind in einer gewissen Weise zahm. Wir können an ihnen etwas erkennen, aber in einem radikalen Sinn überraschen können sie uns nicht, weil sie alle von uns selbst gemacht sind, diese Gegenstände. Sie sind uns nicht sozusagen automatisch dadurch gegeben, dass wir überhaupt denken, aber sie sind von uns selbst gemacht. Ne? Denke dir das und das und mach dann das und das und das und schau, was dann passiert. Was du dann. Wenn man auf die Physik kommt, das ist die dritte Stufe, haben wir gesagt, wird es prekär, weil in der Physik geht es tatsächlich um Gegenstände, die wesentlich sozusagen per Definition von uns und von den Vorstellungen, die wir uns von ihnen machen, verschieden sind. Also die Physik ist sozusagen in dieser Skala zunächst einmal die unwahrscheinliche Wissenschaft. Wie soll man von dem, was man nicht kennt, was per Definition was anderes ist als die Vorstellungen, die wir davon haben, trotzdem eine sichere Erkenntnis haben können? Das ist es, was ihn interessiert. Natürlich kann man davon eine Erkenntnis haben, dass man irgendwas über diese Sachen weiß. Das ist ja jedem bekannt. Man hat, die Sachen stoßen einem zu. Es passiert anders und das, dass man das sieht. Wenn das Licht angeht, ist es hell und weiß ich, wenn man da Ziegelstein auf den Kopf hat, tut es weh oder alle diese Dinge. Dann weiß ich was über den Ziegelstein und weiß ich was über das Holzscheitel, dass man auf die Zehen gefallen ist und alle diese Dinge. Das ist schon. Aber wie soll man darüber etwas wissen können? Sicher, mit Sicherheit, mit Notwendigkeit und in vorhersehbarer Weise. Das ist ja die Sache, die erklärt werden muss. Und das ist die Stelle, wo er sagt, da ging den großen Naturforschern ein Licht auf. Das, die Vernunft, da sind wir wieder zurück bei dieser kopernikanischen Wende, beziehungsweise bei der Galilei-Stelle. Da ging ihnen ein Licht auf, dass die Vernunft mit ihren eigenen Prinzipien die Natur zu Antworten nötigen muss. Und bei dieser Nötigung geht es immer um dieses Vorschreiben sozusagen der Sprache, in der eine Antwort akzeptiert werden wird. Sofern die moderne Naturwissenschaft eine experimentelle Wissenschaft ist, ist es natürlich wesentlich, dass der Ausgang des Experiments vorher etwas Ungewisses ist. Sonst wäre es kein Experiment. Das ist immer eine Frage. Aber bei all dieser Ungewissheit müssen wir vorher schon sicher sein, und zwar völlig sicher sein, dass die Antwort in einer Sprache erfolgen wird, in der wir sie verstehen. Ja? Also, dass die Antwort in einer Sprache erfolgen wird, die wir jetzt schon kennen, deren Grammatik uns von vornherein schon bekannt ist. Der Ausgang des Experiments ist immer etwas Ungewisses, was aber überhaupt nicht ungewiss sein darf, was überhaupt keinen Zweifel unterliegen darf, ist, dass er in einer Sprache erfolgen wird, die wir jetzt vorher schon genau beschreiben können. Weil wir sonst, das sind fernere Konsequenzen, ja nicht wüssten, worauf die Antwort eigentlich eine Antwort ist und so weiter. Und in der Physik geht das eben nicht anders als eben durch diese, was er als Nötigung beschreibt, nicht? Das ist dieses Eichen der Instrumente. In einer gewissen Weise ist aber da, das haben wir gesagt, schon das Ende der Skala erreicht. Dieses Ende der Skala, sozusagen steigender Unsicherheit, aber auch natürlich eines steigenden Informationsgewinns. Wenn ich eine Antwort auf eine Frage bekomme, wo ich vorher vollkommen unsicher war, ist der Gewinn an Information natürlich viel größer als in der Logik, wo wie Kant sagt, sozusagen seit Aristoteles eh schon klar ist, was da die eigentlichen Gesetze sind. Man könnte auch sagen, hier ist das Ende der Skala erreicht, weil unabhängiger als unabhängig kann der Erkenntnisgegenstand nicht sein. Wenn er eben völlig unabhängig und von uns und unseren Vorstellungen, die wir von ihm haben, verschieden ist, dann ist er eben verschieden und noch verschiedener als verschieden kann er nicht sein. Hier ist Ende. Darum ist die Frage, kann man in dieser Skala jetzt überhaupt sozusagen ein Argument dafür finden, dass es noch eine andere Wissenschaft gibt, die Metaphysik, sozusagen wirklich eine schwierige und prekäre Frage, die man sehr, sehr ernst nehmen muss. Das ist nicht nur etwas, was einem davor spielt, dieser Argumentationsgang, sondern das ist sehr wichtig. Zunächst ist man ja geneigt, wenn man schaut, was die Leute da schreiben und womit sich die Philosophen beschäftigen, die für ihn maßgebliche Vorbilder waren. Zunächst würde man sich sagen, naja, die Philosophie, Metaphysik, Vernunfterkenntnis, nicht? Erkenntnis aus reiner Vernunft. Und damit hat man eben genau das Problem nicht, das die Physik hat. Aber, das habe ich Ihnen letztes Mal gesagt, das ist keine gute Antwort. Das ist wirklich keine gute Antwort. Weil die Erkenntnis, die es mit nicht von uns verschiedenen Gegenständen zu tun hat, schon vergeben ist. An die anderen Wissenschaften, an die Logik und an die Mathematik. Was man sozusagen aus reiner Vernunft, sofern sie sich nur mit sich selbst beschäftigt, erkennen kann, das ist entweder in der Logik oder sofern diese sogenannten Anschauungen, die wir da von vornherein haben können, sofern wir überhaupt sozusagen ein Erkenntnisvermögen haben, eine Rolle spielen, ist es an die Mathematik vergeben. Jedes, also das muss man ganz ernst nehmen, da ist sozusagen kein Platz mehr über. Ne? Die Plätze für die in diesem engeren Sinn a priorischen und sicheren Wissenschaften sind schon vergeben. Man kann nicht sozusagen dieselbe Art, dieselben Standards für Wissenschaft haben wie die Mathematik und sagen, aber nicht Mathematik. Oder genauso wie die Logik, aber halt eben nicht Logik oder so. Das gibt's nicht. Die Metaphysik ist wie die Mathematik, nur handelt sie von anderen Gegenständen. Was für andere Gegenstände sollen das sein? Daher, und das ist das Erste, was man kapieren muss, was sozusagen Motivation hinter diesem Wort Experiment der Vernunft ist. Man muss, wenn für die Metaphysik ein Platz als Wissenschaft sozusagen gesichert werden kann, muss er dort gesucht werden, an diesem Ende der Skala, wo die Physik steht, wo das Risiko groß ist. Jetzt ist es faktisch so, dass die philosophische, dass in der philosophischen Umgebung, in der Kant sozusagen groß geworden ist, also das ist dieser doch letztlich sehr, sehr stark von Leibniz geprägte Rationalismus, diese sogenannte rationalistische, aufklärerische Schulphilosophie, dass dort eben so quasi als Schlagwort und für alle befriedigendes Schlagwort immer kursiert ist, naja, was ist das Metaphysik? Das ist eben die Wissenschaft von den reinen Vernunftgegenständen, die mit den physikalischen Gegenständen die Unabhängigkeit teilen, aber eben keine physikalischen Gegenstände sind. Und da fällt ihm dann, das verwendet er ja auch dieses Wort, aber immer in einem sehr, sehr bösartigen Sinn, übersinnlich, ne? Die übersinnlichen Gegenstände. Also was er diagnostiziert, jetzt sind wir zuerst einmal bei einem negativen, bei einem kritischen Teil, was er diagnostiziert, was die Leute in dieser Situation, die er da beschrieben hat, machen, ist, dass sie sagen, die Metaphysik beschäftigt sich mit Gegenständen, die in demselben Sinn unabhängig sind wie die Gegenstände der Physik, aber sie sind nicht die Gegenstände der Physik, weil sie sind übersinnliche Gegenstände. Und jetzt versuchen wir, was wir, die Metaphysiker, im Unterschied zu den Physikern machen, ist, wir versuchen, diese übersinnlichen Gegenstände zu erkennen, etwas über diese übersinnlichen Gegenstände herauszubekommen. Und da, das kann ich Ihnen jetzt nicht ausführlich genug darstellen, aber das ist sehr wichtig, dass man das kapiert, sozusagen als Information über sein Denken, das ist etwas, was er für absolut jämmerlich hält. Seine Diagnose ist einfach die, dass er sagt, was diese Leute machen, das ist, sie erfinden einen Gegenstand, den es gar nicht gibt, und dann versuchen sie zu erkennen, was mit dem los ist. Wie wenn er ein unabhängiger Gegenstand wäre. Sie erfinden einen Gegenstand, den es eigentlich gar nicht gibt, und dann sagen wir so, vergessen wir das, dass wir den erfunden haben, den gibt's, und jetzt schauen wir mal, was wir über den herausbringen können. Da ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich klar macht, wo seiner Ansicht nach der wirkliche Fehler liegt. Der wirkliche Fehler liegt noch nicht darin, dass man sich einen Gegenstand erfindet und dann versucht, über den etwas zu erkennen. Das ist ein sehr subtiler Punkt. Das ist noch nicht wirklich der Fehler. Denn das ist ja genau das, was die Mathematiker machen. Was die Mathematiker machen, ist, dass sie sich einen Gegenstand erfinden und dann sagen, versuchen wir über den etwas zu erkennen. Sie sagen, stell dir einen Kreis vor, stell dir eine Gerade vor, die diesen Kreis in zwei Punkten schneidet, stelle dir, was ich halbiere, das Stück von der Geraden, das innerhalb des Kreises liegt, lege dort eine Senkrechte und so weiter und so weiter. Ja? Das machen sie ja. Ja. Das Wesentliche dabei, seiner Auffassung nach, ist, dass da eben außerdem, dass man sich was ausdenkt, noch eine zweite Kompetenz benutzt wird, nämlich die Fantasie eigentlich, nicht Einbildungskraft, dass man sich, dass da etwas passiert, wenn man so einem Gedanken folgt, was so ähnlich ist wie Ablesen. Ne? Also mach das und dann siehst du, dann wirst du sehen und dann wirst du sehen und dann wirst du sehen. Ja? Also, dass man etwas erfindet und dann versucht, über das von einem selber Erfundene was herauszubekommen, ist so lange noch kein Fehler, seines Erachtens, als sozusagen die Erfindung in einem Medium realisiert wird, ja, wo man noch eine Information entnehmen kann. Aber das bleibt Erfindung, weil diese Anschauung etwas ist, was eben in mir selber meine eigene Imaginationsleistung, meine Fantasie, meine Einbildung ist. Es handelt sich, das ist ja, glaube ich, ein sehr leicht verständlicher Ausdruck, einfach um disziplinierte Einbildung. Ne? Wo wir uns darauf verlassen können, dass sich jeder von uns jetzt das Gleiche vorgestellt hat, bei meiner Beschreibung, nicht? In den wesentlichen Punkten das Gleiche vorgestellt hat, was ich, also okay, das Gleiche, der Fehler liegt darin, dass man etwas erfindet, von dem man zugleich annimmt, dass es völlig unabhängig von uns selber ist. Und dann glaubt man, kann jetzt darüber etwas herausfinden. Ne? Dass man über etwas, was völlig unabhängig, was etwas ganz anderes ist, als alles, was ich als Erkenntnisressourcen zur Verfügung habe, was ich eben nicht selber mache, diese sozusagen geistigen Zeichnungen von dem Kreis und von der Geraden, die dann schneidet, das mache ich alles selber. Ne? Aber wenn ich etwas erfinde, wovon explizit von mir selber festgehalten wird, das mache ich nicht selber, sondern das ist von mir unabhängig, jetzt habe ich es erfunden, dass es das gibt, und jetzt schauen wir mal, was damit los ist, dann ist das ganz einfach, sich in die eigene Tasche lügen. Ja? Und das ist das, was man sagt, seine kritische Stellung gegenüber sozusagen der zeitgenössischen, rationalistischen Metaphysik, wo man auch sagt, Kant hat die Metaphysik zerschmettert, nicht? Wo immer, für mich immer die Frage ist, hat er auch wirklich einen hinreichend dichten und gut konstruierten Schutzanzug dabei getragen, was eben nicht doch sozusagen ein Stückchen davon noch rausgefallen ist und dann Schaden verursacht hat, aber da ist das gemeint, dass er gesagt hat, die lügen sich doch nur in die eigene Tasche, die spielen sich was, was vor. Das ist Schwachsinn. Ne? Das ist ein dauerndes sich selbst reinlegen. Was er sagt, was dabei interessant ist an der Sache und worauf man sich konzentrieren muss, also was sozusagen der positive Anknüpfungspunkt bei dieser negativen Diagnose für ihn ist, das ist da, was sehr, sehr, sehr wichtig ist. Man kann es nicht dabei belassen, ne? Es ist nicht damit erledigt, dass man sagt, das ist alles Mumpitz, sondern das Interessante ist, genau zu untersuchen, was wird getan, wenn diese Gegenstände erfunden werden? Der Fehler, den die Leute machen, ist, sie erfinden diese Gegenstände, sagen dann, vergessen wir, dass wir sie selber erfunden haben, behandeln wir sie so, als wären sie von sich selber da und untersuchen wir sie jetzt. So wie die Physiker ihre Gegenstände untersuchen. Und was er sagt ist, ihr macht genau das Verkehrte. Vergesst den zweiten Teil, schauen wir uns an, was passiert ist, bevor diese Schranke des Vergessens heruntergelassen worden ist. Was ist eigentlich gemacht worden? Was haben sie getan? Was tun wir, wenn wir diese Gegenstände erfinden? Das ist das eigentlich Interessante. Ja? Welche Fähigkeiten? Weil da passiert ja wirklich etwas. Das andere, wenn man sich dann sagt, versuch mal über die was herauszubringen, das ist Selbstbetrug. Aber dieses Erfinden von Gegenständen, die es gar nicht gibt, ja, das ist eine interessante Leistung. Wie wird das eigentlich gemacht? Wie funktioniert das? Wie gibt es das überhaupt? Ne? Was ist es, was diese Menschen benutzen, dass sie glauben, sie können sich da gegenseitig verstehen, wenn sie sagen, es gibt das und das und das. Ne? Und auf diese Weise sehen Sie jetzt sozusagen, das ist so eine Art Spiralbewegung, noch einmal in einem anderen Sinn dieses Motiv der kopernikanischen Wende. Ja? Und zwar jetzt in einer spezifischen Anwendung auf die Metaphysik. Wir sind von diesem Motiv der kopernikanischen Wende ausgegangen und haben es zurückverfolgt auf die Bedeutung, die es in der modernen Physik hat. Bei Galilei ließ die Kugeln mit einer von ihm selbst gewählten Schwere oder über eine Ebene mit einem Neigungswinkel, der von ihm selbst festgelegt worden ist. Oder Torricelli ging mit einem Dings, wo so und so schweres Quecksilber oder irgendwas drinnen war. Und hat dann gesagt, um wie viel mal mehr ist es, wenn ich... Und so weiter. Und jetzt wird das noch einmal sozusagen... Wir sind sozusagen von dem Metaphorischen zurück auf den Physikalischen. Jetzt gehen wir wieder auf eine Anwendung auf die Metaphysik. Und da bedeutet es, schauen wir auf das, was wir gemacht haben, wie wir diese nicht existenten Sachen erfunden haben. Und versuchen wir nicht so zu tun, als hätten wir sie gar nicht erfunden. Und fragen, was, ne? Was er diagnostiziert ist, so wie wenn ich sage, naja, denken wir uns alle wie in diesem Kreislauf, Chanson eben, nicht? Also der Blunschli. Nicht? Was da neben den anderen Sachen in der Schachtel ist, ist der Blunschli und keiner weiß, was der Blunschli ist. Und jetzt gründen wir ein Forschungsprojekt, wo verschiedene Thesen darüber aufgestellt werden, was der Blunschli eigentlich ist. Nachdem sich jeder von ihnen denken kann, was er will, was der Blunschli ist, so gehen die Metaphysiker vor, ne? Sagt er. Das ist völliger Blödsinn, sagt er. Aber was Interessantes ist, was macht jemand, der sagt, erfinden wir einen Gegenstand? Ne? Welche Art von Ressourcen nimmt der in Anspruch? Und was funktioniert daran so, dass alle sozusagen sagen können, aha, genau, der hat jetzt einen Gegenstand erfunden. Ne? Das muss untersucht werden. Also das heißt jetzt subjektive Wendung in der speziellen Anwendung auf die Metaphysik, sozusagen in einer, naja, wissenschaftskritischen Anwendung. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser fortkommen, dass wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserem Erkenntnis richten. Schauen wir mal, was wir da für Ressourcen in Anspruch nehmen, wenn wir solche Gegenstände erfinden, und beurteilen wir die Ressourcen, die wir da analysiert haben, dann danach, was mit denen überhaupt erkannt werden kann. Was es überhaupt ist, was man mit denen erkennen kann. Wenn wir von diesen Voraussetzungen her jetzt auf die eigentliche Konzeption dieses Experiments der Vernunft kommen, dann ist das, was darüber hinaus noch sozusagen das zusätzliche Entscheidende ist, diese Doppelung der Wende, mit der wir ja begonnen haben. Also diese Doppelung der Wende, dass er gesagt hat, von den Anschauungen müssen wir zuerst sagen, nicht sie richten sich nach den Gegenständen, sondern die Gegenstände nach ihnen. Und dann, wenn Sie sich erinnern, das habe ich letztes Mal ja relativ ausführlich und textnah besprochen, sagt er, und dann müssen wir sie aber wieder auf die Gegenstände zurückbeziehen, das machen die Begriffe. Und bei den Begriffen sind wir jetzt wieder in derselben Situation. Richten sich jetzt eigentlich unsere Begriffe nach. Wir müssen also auch in Bezug auf die Begriffe, sagt er, noch einmal diese Wende machen und sagen, die Gegenstände richten sich nach den Begriffen. Das ist der Key der ganzen Sache. Das ist der Schlüssel, diese Doppelung. Ohne die kann man sich das Grundkonzept nicht vorstellen. Und zwar warum? Weil nur, wenn man diese Doppelung hat, sich das herstellen lässt, was er als Testsituation bezeichnet. Also jetzt sind wir sozusagen bei der Sache selbst, bei dem wirklichen Ding. Sie haben ja, nehme ich an, das jetzt wirklich schon alle gelesen, diese ein, zwei Seiten und diese Fußnoten, die er da dazu schreibt. Dadurch ergibt sich eine Testsituation, eine Vergleichssituation, die wirklich nachgemacht ist, sozusagen dem, was man unter einem Experiment in der Naturwissenschaft oder einem naturwissenschaftlich inspirierten Experiment verstehen könnte. Nämlich, wir machen zwei Sachen. Wir bewegen uns auf zwei Schienen. Wenn wir dieses Experiment machen, bewegen wir uns auf zwei Schienen. Auf der einen Schiene nehmen wir so einen Begriff her, der so ein nicht von einer Erfahrung mit den Gegenständen geprägter Begriff ist. Also der schon diese Wende, bei dem diese Wende sozusagen garantiert ist. Der, den wir finden können, wie man das macht, dass man so einen Begriff überhaupt findet, wo man sicher sein kann, dass der nicht schon von einer Gegenstandserfahrung geprägt ist, ist eine andere Frage. Damit beschäftigen wir uns hier nicht. Das ist eine Frage, die mit diesem a priori Begriff und so sehr stark zu tun hat. Also verschenken wir ihm was. Wir schenken ihm, dass es solche Begriffe gibt, die wir einfach aufgrund dessen zur Verfügung haben, dass wir überhaupt einen Verstand haben. Und bevor sozusagen wir diesen Verstand mit unserer Umwelt konfrontieren, sind die schon da, nicht? So einen Begriff nehmen wir und fragen uns, ob wir etwas und wenn was durch diesen Begriff als solchen erkennen können. Ob wir dadurch, dass wir diesen Begriff haben, etwas Bestimmtes erkennen können. Also ein Beispiel, das bei ihm eine große Rolle spielt, das ich hier auch nur sozusagen andeuten kann und nicht wirklich beschreiben kann, ist der Begriff der Ursache. Er sagt, Ursache ist so ein Begriff. Und jetzt ist die Frage, kann man dadurch, dass man den Begriff der Ursache hat, hat man dadurch auch schon etwas erkannt? Da gibt es dann eben also diese Überlegungen. Zum Teil sind die natürlich dann schon ein bisschen spezieller, also wie gesagt, das ist nur eine Skizze, aber gibt es etwas, wie diese Frage, wenn man weiß, was eine Ursache ist, kann man dann die Frage beantworten, ob es etwas gibt, was nur Ursache ist und selbst keine Ursache hat. Ein wichtiger Satz über die Ursache oder über den Grund, der von Leibniz sozusagen an Kant überliefert ist quasi, ist, dass alles eine Ursache hat. Ist es möglich oder ist es nicht möglich, dass es etwas gibt, was eine erste Ursache ist? Gibt es irgendwelche Dinge, die sozusagen von anderen Dingen dadurch verschieden sind, dass sie die Ursachen sind? Zum Beispiel, das ist auch eine Frage. Gibt es irgendwelche Sachen, wenn man sagt, kann ich durch den Begriff Ursache etwas erkennen, dann ist eine Bedeutung, die man dieser Frage geben kann, natürlich die, sind es einfach bestimmte Sachen, die Ursachen sind? Gibt es Ursachen und gibt es andere Sachen, die keine Ursachen sind? Es gibt Sachen, die nur Ursachen sind und nichts anderes und so. Das sind Fragen, die für uns sehr, sehr seltsam klingen natürlich, nicht? Aber Kant hat herausgefunden, durchaus richtig, glaube ich, dass auch wenn die das nicht zugeben, in diesen Philosophien, in diesen rationalistischen Philosophien seiner Zeit dauernd solche Fragen herumgespuckt sind. Und tatsächlich ist es auch so, das ist jetzt nur eine Fußnote von mir, dass es eine große, sehr wichtige philosophische Strömung in unserer Philosophiegeschichte gegeben hat, die wirklich angenommen hat, dass es so etwas gibt wie zwei Welten und in der einen Welt sind die Ursachen und in der anderen sind die Wirkungen. Also in der einen Welt gibt es Dinge, die sind nur Ursachen und alles, was eine Wirkung von einer Ursache ist, liegt in einer anderen Welt. Das ist eine sehr eigentümliche Konzeption innerhalb der stoischen Philosophie gewesen. Aber das interessiert uns nicht. Kants Diagnose ist ganz einfach, alles, was man da als Erkenntnis über den Begriff der Ursache namhaft macht, ist von der Art, dass man auch das Gegenteil als eine Erkenntnis namhaft machen kann, also dass da einfach keine Erkenntnis möglich ist. Durch das bloße Haben so eines Begriffes ist es nicht möglich, irgendwas zu erkennen. Das ist ein eigenes Kapitel in der Kritik der reinen Vernunft, die sogenannte Antinomienlehre, in der Dialektik der reinen Vernunft, eine berühmte Sache, wo er sagt, jeden, der sagt, es gibt einen ersten Anfang oder eine erste Ursache, kann man mit denselben Argumenten, die er verwendet hat, zeigen, es kann keine erste Ursache, keinen ersten Anfang geben und so. Also da kann man sich nur einbilden, dass es für den Begriff der Ursache etwas gibt, einen Gegenstand, der mit dem Begriff Ursache bezeichnet wird, über den man dann irgendwelche Aussagen machen könnte. Das heißt, man kann natürlich schon Aussagen machen, man kann sich schon hinstellen und sagen, es gibt eine erste Ursache. Aber man kann diese Aussagen nicht in einen konsistenten Diskurs einbringen, weil man gezwungen werden kann, genau mit den Gründen, die man dafür namhaft macht, das Gegenteil zu sagen, ja? Das ist sozusagen seine Ding. Und das ist dann keine Erkenntnis. Dieser Gegenstand, da wird nur behauptet, dass es den gibt. Den kann man nicht einmal sozusagen zu einem Gegenstand machen, wie soll man sagen, über den wir alle die gleichen Einbildungen haben. So wie bei den mathematischen Gegenständen. Ne? Wo sie dann zugeben müssen, dass wenn der Thales-Satz oder irgendwas recht, ne, Dreieck im Halbkreis und so, wenn das bewiesen wird, dass eben da die Eisenbahn drüber fährt. Und hier ist genau das Gegenteil der Fall. Das ist die eine Schiene. Nehmen wir so einen Begriff, schauen wir, ob wir dadurch etwas erkennen können, und Kant zeigt in einem eigenen Kapitel der Kritik der reinen Vernunft, wir können durch so einen Begriff, durch das bloße Haben seines Begriffs allein, nichts erkennen. Ja, alles, was wir behaupten, dadurch zu erkennen, wird durch unsere nächste Behauptung sofort wieder ruiniert und zerstört. Und dann sagt er, zweite Schiene, wir nehmen denselben Begriff, Ursache, und verwenden ihn jetzt nicht mit dem Anspruch, durch ihn einen bestimmten Gegenstand zu erkennen, sondern wir verwenden ihn, wie ich schon letztes Mal gesagt habe, als Instrument, und zwar als eine Regel, nach der wir bestimmten Daten oder Gegebenheiten, von denen wir gar nicht weiter wissen, wie wir zu denen kommen, bestimmten Daten oder Gegebenheiten, das ist das, was er die Anschauungen nennt, eine Ordnung aufbringen können. Also wir verwenden den Begriff Ursache jetzt nicht, um etwas über bestimmte Gegenstände zu sagen, die die Ursachen sind, sondern wir verwenden den Begriff Ursache sozusagen nicht als Begriff für einen eigenen Gegenstand, sondern sozusagen prozessual, nur als ein Muster. Wie Kant sagt, das ist ein wichtiges Wort, wir verwenden ihn wie eine Regel. Und zwar wie eine Regel, um zwischen irgendwelchen Gegebenheiten, bei denen wir uns nicht fragen, wie wir zu denen gekommen sind. Das sind die Anschauungen, die wir haben. Wir müssen nicht wissen, wie es dazu kommt. Wir müssen nicht von vornherein schon gewusst haben, wie es dazu kommt, dass wir, wenn wir in der Nacht auf den Himmel hinaufschauen, das sehen, was wir sehen. Ja? Sondern das wollen wir ja erst herausbekommen. Wir gehen von diesen Anschauungen aus, als etwas, wo wir nicht wissen, wo wir nicht, noch nicht genau wissen, wo die herkommen, und worüber ja ganz verschiedene Theorien möglich sind, warum das so ist. Ne? Die einen sagen, ja, das sind Kugeln, die das übereinander geschichtet sind, transparent, ne? Und auf der einen Kugel, und da gibt es diese verschiedenen Kugeln, für jeden Planeten gibt es einen, dann gibt es noch eine für die Fixsterne und die Transi und so, und wir haben Augen, und da schauen wir, dann sehen wir und so weiter, und das bewegt sich, und andere sagen, haben eine ganz andere Erklärung dafür, ne? Die sagen, diese Kugeln gibt es gar nicht. Ne? Also, ne? Das ist nur ein Modell, mit dem man. Ne? Aber das Modell kann durchaus nützlich sein und so weiter. Also, die Sache noch einmal zurück. Die Sache ist, die wir verwenden den Begriff der Ursache nicht, um mit ihm bestimmte Gegenstände zu erkennen, die Ursachen sind, sondern wir verwenden ihn als eine Regel, um bestimmte Gegebenheiten, die einfach da sind. Eben das Wort, das moderne Wort dafür ist Daten. Ne? Daten, die für uns gegeben sind. Kant würde sagen Sinnesdaten, aber in unserer Zeit ist das mit den Sinnesdaten, weil wir lassen ja das, was er als Sinnesdaten interpretiert hat, uns von Maschinen liefern und haben davon Abbildungen auf irgendwelchen Computerscreens. Wir haben diese Daten nicht als etwas, was wir mit unseren Augen sehen, sondern als Kurven auf einem, ne? Auf einer Karte oder auf einem Computerscreen oder sowas, oder vermittelt durch Maschinen, die für uns sehen, die wir hinaus geschickt haben, sozusagen als unsere Augen in den Weltraum zum Beispiel, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Sagen wir diese Daten. Und wir verwenden den Begriff der Ursache, um in diesen Daten eine bestimmte Struktur herzustellen. Zum Beispiel eine Struktur folgender Art herzustellen, dass man sagt, wenn das wirklich so ist, dann muss es etwas geben, was die Ursache davon ist. Ja? Und das heißt aber jetzt nicht, dass es da so etwas anderes geben muss, was als Gegenstand Ursache ist, sondern das heißt ja nur etwas geben, was zu dem, was wir da schon haben, in einer bestimmten Relation steht, zum Beispiel eben für ihn noch ein sehr wichtiger Punkt, was in der Zeit vorhergeht. Na? Und was in einer bestimmten regelmäßigen Art und Weise damit verknüpft ist. Und dann nennen wir das eine die Ursache von dem anderen. Und solange wir die Ursache von etwas nicht haben oder nicht eine Hypothese über die Ursache haben, betrachten wir das erste, von dem wir ausgegangen sind, nicht als ein fundiertes Phänomen. Na? Aber die Ursache angeben können, heißt nicht, also noch einmal, der Prozess ist nicht, dass ich sage, das ist jetzt da. Warum ist das da? Na? Wir suchen die Ursache dafür. Und natürlich, es ist deswegen da, weil ich in der Früh meine Sachen da hineingegeben habe, dann auf die Uni gefahren bin, dann hierher kam bei der Tür rein und das hierher gelegt habe. Dann haben wir die Ursache angegeben. Und was er meint, der springende Punkt ist jetzt der, dass das aber nicht so verstanden werden darf, dass das ist eine Wirkung und ich bin eine Ursache. Ja? Es gibt nicht zwei verschiedene Arten von Dingen, das sind die einen sind die Wirkungen, die anderen sind die Ursachen. Sondern der Begriff Ursache wird verwendet, um unter bestimmten Daten, die uns irgendwie gegeben sind, zunächst einmal eine Ordnung herzustellen. Und je nachdem, wie weit wir kommen im Herstellen dieser Ordnung, wird sich auch unser Wissen darüber verschärfen und präzisieren und entwickeln lassen, auf welche Weise wir zu diesen Daten gekommen sind. Aber das müssen wir nicht, das wollen wir erst herausbekommen. Ja? Warum das und das so ist. Das ist auch das Ziel sozusagen ja der, zum Beispiel der Naturforschung. Ist Ihnen dieser Gedanke halbwegs klar? Ja? Also der Schlüssel ist eben, der Schlüssel, den er sagt, auf dieser zweiten Schiene verwenden wir diese Begriffe nicht, um sozusagen direkt irgendwelche bestimmte Gegenstände zu bezeichnen. Mit dem Begriff Ursache, Gegenstände, die Ursachen sind. Sondern wir verwenden sie sozusagen als Regeln. Wenn du die Ursache suchst, dann musst du sie, wenn es sich zum Beispiel um ein Ereignis in der Natur handelt, die Ursache vor der Wirkung suchen. Ne? Das ist ein Teil dieser Regeln, der Begriff Ursache. Ne? Und da gibt es natürlich noch andere Begriffe außer Ursache und so, aber Ursache ist sozusagen einer, der besonders prominent ist und über den er faktisch auch besonders viel nachgedacht hat, wie er dieses Konzept entwickelt hat. Und jetzt sagt er, und dann schauen wir uns diese zwei Schienen an. Ja? Und dann sehen wir, was sehen wir dann? Wir können, das ist jetzt das Experiment. Ne? Wir vergleichen jetzt, was in dem einen Fall geschehen ist und was in dem anderen Fall geschehen ist. Und in dem einen Fall haben wir etwas erkannt und in dem anderen Fall, oder haben wir eine mögliche Erkenntnis, können wir etwas erkennen und in dem anderen Fall können wir nichts erkennen. Ja? Also der Vergleich von Schiene 1, auf Schiene 1 fahren wir mit einem Parameter allein. Auf Schiene 2 fahren wir mit beiden, dann vergleichen wir Schiene 1 und Schiene 2 miteinander und sehen, nur mit Schiene 2 kommen wir zu einer Erkenntnis. Das ist ein Test. Das ist ein Test. Obwohl es sich nicht so wie in der Physik um das Ablesen von einem Instrument handelt. Es ist nur eine Analogie. Aber es ist wirklich so wie, wenn man sagt, also jetzt ist nicht Physik, sondern was weiß ich, ein frühkindliches Erlebnis von mir selber, schauen wir, warum dieser Schwamm so schwer ist. Schauen, warum ist der Schwamm so schwer? Ist es der Schwamm selbst oder ist es das Wasser? Also zwei Schienen. Ein Szenario, wir geben auf eine Waage den Schwamm mit dem Wasser drinnen. Zweite Schiene, wir drücken das Wasser raus in irgendein Gefäß und legen jetzt den Schwamm ohne das Wasser auf die Waage und dann wissen wir etwas. Dann wissen wir, das, was schwer war an dem Schwamm, war das Wasser und nicht der Schwamm selbst. Nicht der Schwamm allein führen die Begriffe zu einer Erkenntnis, sondern nur mit dem Wasser sozusagen der Anschauungen, die von ihnen geordnet werden, führen sie zu einer Erkenntnis. Sie leisten nämlich dann genau den Beitrag, dass sie Anschauungen auf Gegenstände beziehen helfen. Also sie stellen unter den Anschauungen diese Regelmäßigkeiten her, unter den Daten, dass man sagen kann, das ist ein Sowieso und das steht mit einem Sowieso. Also das ist dann schon das Weitere. Der große Unterschied von dem, was er macht, also die Kritik bei reiner Vernunft ist als dieses Experiment gedacht. Das ganze Buch ist, man kann das Buch, was das Buch ist, kann man von verschiedenen Gesichtspunkten her, aber von einem wichtigen Gesichtspunkt ist die Kritik der reinen Vernunft dieses Experiment der Vernunft. Sich anzuschauen, was kann man mit der Sache, wenn sie allein verwendet wird, mit den Begriffen, und sich anschauen, was kann man, wenn man es nicht zur Erkenntnis bestimmter übersinnlicher Gegenstände oder sowas, sondern als bloße Regeln zum Ordnen von Daten verwendet, damit anfangen. Der große Unterschied ist natürlich, dass es ein argumentativer Test ist. Es ist nicht ein Test mit irgendwelchen Sachen, sondern es ist ein Test, der mit Argumenten funktioniert. Also da sehen Sie, dieser Test, der setzt voraus, dass man zwei Sachen unterscheiden kann in unseren Erkenntnisressourcen, die Begriffe und die Anschauungen, nicht? Das setzt voraus, das ist das Allerwichtigste. Also jetzt lese ich noch einmal ein Stückchen vor. Das ist jetzt aus dieser wichtigen Anmerkung. Diese dem Naturforscher nachgeahmte Methode besteht also darin, die Elemente der reinen Vernunft in dem zu suchen, was sich durch ein Experiment bestätigen oder widerlegen lässt. Nun lässt sich zur Prüfung des Selbst der reinen Vernunft kein Experiment mit ihren Objekten machen. Also ist es eben ein Experiment nur mit Begriffen und Grundsätzen. Also es ist ein Experiment, würde man heute sagen, nicht mit Objekten, sondern ein Experiment mit Kompetenzen. Mit der Begriffskompetenz und mit der Kompetenz, Daten überhaupt registrieren zu können. Mit der einen Kompetenz überhaupt etwas registrieren können als Daten und die andere Kompetenz, das, was man da registriert hat, auch ordnen zu können. Also nicht nur in Empfang nehmen zu müssen, sondern auch ordnen zu können. Also so wie an einem Postamt, sozusagen, was in Empfang genommen wird und dann eben geordnet werden muss unter verschiedenen Gesichtspunkten, verschiedene Typen von Sendung und dann natürlich die Adressatenbereiche und so weiter. Ne? Indem man es nämlich so einrichtet, und jetzt kommt der springende Punkt, dass dieselben Gegenstände einerseits als Gegenstände der Sinne und des Verstandes für die Erfahrung, andererseits aber als Gegenstände, die man nur denkt, jenseits jeder möglichen Erfahrung oder jenseits jedes Bezugs auf irgendwelche Daten, ansieht. Also die Sache von zwei verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet und dann Vergleich. Das ist sozusagen, wenn es nicht so eine Unterscheidung gibt, dann kann das Experiment sozusagen nicht einmal konzipiert werden. Also das ist die also gut, sagt zuerst einmal noch, in einer gewissen Weise spiegelt sich diese Idee im Aufbau des ganzen Buches, Kritik der reinen Vernunft. Das ist jetzt eine Fußnote in der Vorlesung. Das ist nicht sozusagen etwas, was uns wirklich weiterbringt, aber das ist etwas, was man schon wissen sollte über das Buch Kritik bei einer Vernunft. Wie würde man sich denn jetzt denken, dass ein Buch, das dieser Idee nachgeht, dass so ein Buch aufgebaut ist? Na? Man würde sich eigentlich denken, das geht so, das ist eine, also man, man könnte sich denken, das geht so, dass es zwei Teile hat, ne? Könnte man sich denken, dass es zwei Teile hat, und zwar einen Teil, den gibt es tatsächlich, der heißt Elementarlehre, und einen zweiten Teil, der würde heißen, sozusagen, Durchführung des Experiments, ne? Und in den Teil Elementarlehre gäbe es, der Teil Elementarlehre, der hätte selber zwei Teile, ne? Und zwar hätte der einen Teil, in dem beschrieben wird, was es überhaupt bedeutet und wie es funktioniert, dass wir irgendwelche Daten registrieren. Ne? Da würde er erklären, was der Begriff Datenmenge heißt, genau genommen. Ne? Was ist eine mögliche Datenmenge? Das würde er beschreiben. Und der andere Teil dieser Elementarlehre, der würde beschreiben, was sozusagen die prinzipiellen Funktionsmöglichkeiten von Begriffen sind. Ne? Was für solche Begriffe es eigentlich gibt und was können. Ne? Und darüber werden wir nächste Stunde noch ein kleines bisschen sprechen, wie diese Theorie funktioniert, aber nur ansatzweise. Also das wären, da hätte man die beiden Sachen, die unterschieden werden müssen, würde man jede für sich mal untersuchen. Und tatsächlich gibt es so einen Teil des Buches, der heißt Elementarlehre. Ne? Und dann würde man sich vorstellen, gibt es einen zweiten Teil, in dem eben diese beiden sozusagen Schienen befahren werden. Also wo zuerst die eine Schiene befahren würde, wo man sagt, jetzt versuchen wir mal durch diese Begriffe, die wir da in Teil 2 der Elementarlehre besprochen haben, versuchen wir mal, da würden dann solche Überlegungen zu finden sein, wie ich Ihnen das skizziert habe über den Ursachenbegriff. Ne? Ja? Und dann gibt es noch einen Teil, ein zweiter Teil von Teil 2, also 2b, da würde man dann sehen, wie dieselben Begriffe, wenn sie nicht zum Erkennen von eigenen Gegenständen dienen, also wie er da sagt, doch als Gegenstände, die man nur denkt, über die, sozusagen, als über die Erfahrung hinaus liegende Vernunftgegenstände. In diesem 2b, da würde man dann sehen, wie die eben nicht als solche direkte Gegenstandserkenner gebracht werden, sondern wie die als solche Regeln gebracht werden. Und da wäre dann das glückliche Resultat, dass das sozusagen tatsächlich in dieser Anwendung fruchtbar ist. Also wie seine Phrase lautet, sozusagen als Regeln für die Generierung möglicher Erkenntnis dienlich sind. Ne? Das wär's, ne? Tatsächlich ist der Aufbau der Kritik der reinen Vernunft nicht ganz genau so. Es ist ein bisschen anders. Es ist ein bisschen anders eingeteilt. Also wenn man sich so ein Inhaltsverzeichnis anschaut, dann sieht man, dass es einen Teil gibt, der heißt Elementarlehre. Und da gibt es tatsächlich da gibt es eine erste Abteilung und eine zweite Abteilung, und da gibt es tatsächlich diese zwei Stückeln da, die das eine über die Daten und das andere über die Begriffe. Und dann ist aber eigentümlicherweise in diesem ersten Teil auch schon der Teil 2b dabei. Also es gibt 1a, 1b und dann 2b und dann kommt der Schnitt und dann kommt in einem eigenen Teil der transzendentale Dialektik heißt, dort kommt dann der Teil 2a, also der negative Teil, der sagt, durch die kann man nichts erkennen. Also er kommt sozusagen zu dem positiven Resultat, Teil 1 A, Teil 1 B und dann schon die positive Schiene, die sozusagen mögliche Erkenntnis, und im Nachhinein wird dann gezeigt, dass es anders nicht geht. Dass man anders, also mit dem Begriff allein, nicht zu einer Erkenntnis kommt. Das ist sozusagen die Art und Weise, wie sich das in dem Aufbau des Buches sozusagen abbildet. Dieser Teil, der, wo Schiene 2, Verstandesbegriffe bloß als Regeln zum Ordnen von Daten besprochen wird, heißt Analytik der Grundsätze. Wir werden, wie gesagt, in der nächsten Stunde noch ein bisschen was über diesen Teil 1b, über die Begriffe als solche, ein bisschen noch was sagen. Mit diesem Teil machen wir jetzt Schluss, mit dieser Textstelle, mit dieser Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft. Und ich lese Ihnen jetzt noch ein bisschen was vor, da kommentiere Ihnen noch was aus diesen Einleitungen zur Kritik der Urteilskraft. Aber ich möchte schon, bevor ich auf das komme, sozusagen noch einmal sagen, noch einmal unterstreichen, warum und was ist hier das Wichtige, was wir hier sehen. Das Wichtige, also sagen wir so, ich möchte Ihnen vor allem noch einmal das Resultat dieser Sache, die wir jetzt besprechen, das mögliche Resultat dieser Sache erklären. Das Wichtige ist, in welchem Ausmaß und in welchem Grad das sozusagen ein Denken von oben ist. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Also bei Aristoteles ist das Charakteristische ja gewesen, dass wenn wir zu einer Wissenschaft kommen wollen, oder wir immer von unten denken. Also wir schauen immer dort, wo wir fangen an bei einem bei irgendwas, was uns interessiert. Ja, wir fangen bei irgendwas an, was uns interessiert. Und sagen, was kann man darüber genaueres wissen? Oder was ist nur manchmal so, was ist immer so? Also zuerst einmal, irgendwas interessiert uns und dann sagen wir, ja, das ist interessant, aber das war ein Zufall, dass das passiert ist. Hingegen gibt es was anderes Interessantes bei dieser Sache, das ist immer gleich. Und so. Und das merkt man uns und das kann ich so. Und was ist an dem, was immer gleich ist eigentlich, das Wichtige und warum ist das immer gleich und so. Und da bildet sich das aus, wo ich gesagt habe, das ist ein Expertenwissen, eine bestimmte Tradition, ein Wissen, das uns auch zum Beispiel schon zur Verfügung steht, ohne dass jeder von uns diese Erfahrung machen muss, weil es sprachlich tradiert ist und so weiter. Und dann erst kommen wir auf die Idee, sozusagen das zu verallgemeinern, wirklich zu begründen und in ein System zu bringen, das eine Wissenschaft ist. Das ist doch der Spirit der Aristoteles. Und bei Kant ist es genau umgekehrt. Der fängt nicht mit der Frage an, das und das interessiert sich, sondern der fängt sofort mit der Frage an, was ist eine mögliche Wissenschaft? Ja? Das ist das, was ich gesagt habe, von oben her. Von oben her wird da gedacht, ganz strikt, nicht von unten, sondern sofort von oben her. Was kann überhaupt eine Wissenschaft für uns sein, angesichts dessen, was wir für Erkenntnisressourcen haben? Na? Und daher